Es ist ja so, dass in vielen Gemeinden nur noch Sabbatvormittag, Nachmittag so gut wie kaum noch etwas. Ich war jetzt neulich in Görlitz, da hatten wir die so 10 Gemeinden zusammen in Herrnhut, die haben da eine große Kirche, da passen dann alle rein. Und dann haben wir also am Sabbat, Vormittag und Nachmittag in Herrnhut, da in der Kirche, uns versammelt. Und die hatten mich vorher gefragt, ob ich auch Sonntagvormittag noch was machen würde. Ich habe gedacht, na, wenn ihr mir noch eine Übernachtung spendieren wollt, also dann komme ich auch noch am Sonntag. Und die hatten sich dann in Löbau in der Kapelle versammelt, Vormittag um 10 Uhr, und der Saal war voll. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ja? Und da habe ich dann auch gesagt, ihr seid der harte Kern der Lausitzer Gemeinden da. Und die freuten sich auch, und ich habe ihnen gesagt, das kenne ich eigentlich gar nicht mehr. Woran liegt das, dass jetzt doch offensichtlich mehr Interesse ist an der Auslegung des Wortes Gottes? So habe ich das jedenfalls mal für mich geschlussfolgert. Und insofern freue ich mich, dass ihr jetzt hier seid, obwohl ich jetzt zunächst vom Titel her gar nicht so sehr über Textauslegung sprechen werde, aber das kommt noch. Ein Prediger lässt davon ja nicht locker. Das Thema habe ich genannt: Was würde Luther der Adventgemeinde heute ins Stammbuch schreiben? Also erst dachte ich, Luther, langsam kann man das kaum noch hören, nicht? Also das ganze Jahr geht es darüber, aber auch die Adventgemeinde nimmt ja daran Anteil. Ihr wisst vielleicht, dass die Stimme Sendungen veranstaltet mit Referaten und Workshops. Es sind Bücher erschienen, Artikel in unseren Zeitschriften. Es gibt Reisen zu Lutherstätten und dann auch die Souvenirs in Wittenberg. Nicht? Da gibt es also Socken, da steht drauf, hier stehe ich, ich kann auch anders oder so ähnlich. Es gibt auch Bonbons da mit irgendwelchen Luthersprüchen drauf. Also das wird natürlich auch ein bisschen verkitscht, aber immerhin. Die Wirkung dieses Lutherjahrs sind, soweit ich das beurteilen kann, enorm. Die römisch-katholische Kirche und auch die evangelische Kirche, die scheinen sich irgendwie anzunähern, ich will nicht sagen zu verbrüdern. Der Kirchentag in Berlin, das war ein sehr starkes Signal. Allerdings agierte da ja nur so die mittlere Führungsschicht. Franziskus hält sich da wohl eher bedeckt in dieser Frage. Aber aus den bisher vorhandenen Gräben, denke ich, kann man sagen, wurde manches doch inzwischen wieder zugeschüttet. Man respektiert einander, ist also um eine christlich-brüderliche Grundstimmung bemüht. Für mich sind das positive Entwicklungen. Man könnte jetzt sagen, wenn das Luther erlebt hätte, nicht? Dass man da also auch freundlich miteinander umgeht. Ich war vor einiger Zeit, schon eine Weile her, als Studentenbetreuer noch mit einem Kreis junger Leute zusammen, und da haben wir die Frage diskutiert, ob denn ein Siebenten-Tags-Adventist eine persönliche Freundschaft mit einem amtierenden Papst haben könne. Kann man denn also mit einem Papst Freundschaft schließen? Das wurde ich gefragt. Und da fiel mir zum Glück ein der Name Dr. Nussbaum. Ich habe ihn noch erlebt, er war Rechtsanwalt in Paris, hatte in unserer Kirche das Referat christliche Beziehungen oder so ähnlich. Jedenfalls war er in Bern in der Division ein bisschen engagiert, und von daher habe ich ihn noch gekannt. Und er hat dann mal uns, als da war ich ein junger Mann, hat uns erzählt, dass er mit dem damals amtierenden Papst, war einer der Pius-Päpste, privat befreundet ist. Wenn Nussbaum in Vatikan kam, die Soldaten da, die salutierten natürlich, und die wussten, Nussbaum hat freien Durchgang. Und wenn er dann da reinkam in den Park, der damalige Papst hatte so Windhunde, so diese schmalen, freundlichen Hunde, die flitzten sofort los, weil Nussbaum hat die immer mit Würstchen bestochen. Das durfte zwar nicht sein, aber der Papst wusste das. Und wir haben dann den Dr. Nussbaum gefragt, du bist ja nun befreundet mit dem Papst, Hast du ihm eigentlich auch mal den großen Kampf zu lesen gegeben? Ja, wie so Studenten so sind, nicht? Wir haben das damals gefragt. Dann sagt er, selbstverständlich. Ich sage, was hat denn der Papst darauf gesagt? Wie hat er reagiert? Der hat sich halb tot gelacht. Der hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Was unterstellt ihr uns hier eigentlich? Das war mal so, aber heute doch nicht. Und als die Studenten mit mir darüber sprachen, da konnte ich ihnen erzählen, dass ich eine Tagung veranstaltet habe über Ökumene. Und dann kann man ja nicht unter sich bleiben, wenn man über Ökumene redet. Also wollte ich einen führenden evangelischen Vertreter haben und einen wichtigen Mann aus der römisch-katholischen Kirche. Und derjenige, der mir dabei geholfen hat, das war Dr. Beach, B.B. Beach in Washington, der kannte ja die Leute da in Rom. Er sagt, schreib mal dem Professor sowieso an, Monsignore, der kommt bestimmt, wenn du ihm sagst, dass ich das empfohlen habe. Und dann habe ich dem Monsignore da in Rom geschrieben, der hat sofort zugesagt. Und dann war also ein offizieller Vertreter der katholischen Kirche auf der Marienhöhe am Freitagabend bei seinem ersten Referat. Es gab böse Briefe vorher, die haben also gesagt, wie kannst du einen katholischen Geistlichen reden lassen? Na, ich habe geantwortet, wenn ich über Ökumene rede, dann kann ich doch nicht alleine mit uns darüber reden. Also, und dann ist Folgendes passiert. Wir hatten damals noch nicht das Gemeindezentrum, das war also in der Turnhalle. Die Turnhalle war voll bestühlt und die war gerappelt voll am Freitagabend natürlich, wollte man den katholischen Monsignore da hören, den Professor. Dann habe ich ihn aufs Podium begleitet, habe ihn vorgestellt und dann hat er Folgendes gesagt. Liebe Schwestern und Brüder, ehe ich mein Referat halte, möchte ich doch mal Folgendes feststellen. Als ich kleiner Junge war, durfte ich Katholik einem Protestanten nicht einmal die Hand geben. Heute stehe ich hier mit offizieller Genehmigung der Kirche in Rom und spreche vor euch Adventisten an eurem Sabbatanfang und halte mein Referat. Ich hoffe, ihr begreift, auch wir haben uns verändert. Nach der Veranstaltung kommt eine tapfere, treue Siebentagsadventistin zu mir und sagt, der hat Kreide gefressen. Merkt ihr, was ich damit aussagen möchte? Das heißt, das steckt in uns so drin, das kann doch nicht wahr sein, dass man also auch mit einem Katholiken freundlich redet. Ich habe BE-Arbeit gemacht und habe oft das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich bin immer zu den Pfarrern oder Priestern hingegangen. Wenn ich da auf die Dörfer gekommen bin, dann sollte man ja nicht zum Pfarrer oder Priester gehen, hatte uns der BE-Leiter gesagt. Aber ich bin immer hingegangen. Und dann habe ich auch mal einen katholischen Priester getroffen und der sagt, Mensch, warum kommt die Adventisten nicht wieder zurück zu uns? Ihr seid bibelfeste Leute, habt einen guten Charakter, kennt vieles in der Bibel, ihr werdet die richtigen Leute für uns. Ja, sage ich, was machen wir denn mit dem Sabbat? Ach, da machen wir eine Kongregation der Heiligen vom siebten Tage und eure Ellen White könnt ihr bei uns auch anbeten. Da war ein gewisser Klärungsbedarf, nicht wahr? Jedenfalls ist meine Meinung, wenn wir heute über Luther sprechen, einfach die, dass Luther nicht mehr isoliert gesehen werden kann. Er ist nicht nur der große Rebell, der alles jetzt verändert hat, sondern es hat sich in der Zwischenzeit von der Reformation bis heute in allen Lagern vieles verändert. Und ich persönlich denke, es hat sich auch zum Positiven verändert. Nicht überall. Es gibt Gegenden, da ist es noch ganz anders, aber hier bei uns in Deutschland jedenfalls. Damit komme ich eigentlich jetzt zu der entscheidenden Frage, die Ausgangsfrage, also was hätte denn Luther uns ins Stammbuch schreiben können? Sola fide, allein der Glaube, haben wir das schon verinnerlicht? Ich habe heute in der Predigt ja kurz darauf Bezug genommen. Wir haben natürlich die Rechtfertigung aus dem Glauben offiziell in unser Glaubensbekenntnis aufgenommen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das, was 1888 damals auf der Generalkonferenz in Minneapolis diskutiert wurde, ob das wirklich schon verinnerlicht ist bei jedem von uns. Ob wir wirklich allein aus dem Glauben heute leben können, ob wir nicht doch noch ein bisschen, wie ich heute in der Predigt angedeutet habe, ein bisschen was abarbeiten wollen. Aber sola fide, denke ich, das ist etwas, was ja eigentlich offiziell bei uns endgültig zum Durchbruch gekommen ist. Wie ist das mit dem nächsten Stichwort? Sola scriptura. Natürlich ist es so, dass wir alle einen gravierenden Unterschied sehen zwischen den Texten der Bibel und den anderen inspirierten Schriften, die wir auch lesen. Wir haben eine ganze Reihe von Texten, die sind inspiriert, keine Frage. Auch die Texte von Ellen White würde ich hier einordnen. Nur, sie sind von unterschiedlicher Qualität. Mit dem Buch Offenbarung, also Apokalypse des Johannes, ist der Kanon abgeschlossen. Und Ellen White hat immer wieder gesagt, sie ist lediglich das kleine Licht, das zum Größeren hinführt. Das ist ein Unterschied. Nur, und deshalb erwähne ich das hier in dem Zusammenhang, wenn ich immer wieder in unseren Texten im Augenblick lesen muss, lest die Bibel und lest Schwester White, lest die Bibel und lest Schwester White, da kann bei manchem der Eindruck entstehen, als ob beide Texte auf einer Stufe sind. Sind sie offiziell bei uns nicht? Wir hatten mal auf der Marienhöhe ein Problem, da gab es einige, die sagten, nein, also die Schriften von Schwester White sind fehlerlos, die sind alle inspiriert vom ersten bis zum letzten Wort und was da alles dann so erzählt wurde. Und dann hat man gesagt, naja, aber wie ist das mit dem großen, mit dem kleinen Licht? Ja, das war sicherlich mal so gesagt, aber das gilt nicht. Und dann haben wir den damaligen Divisionsvorsteher eingeladen, der soll noch mal zu dieser Frage Stellung nehmen. Das war damals Bruder Powers. Ältere werden ihn vielleicht noch kennen, das war der Mann ohne Stimme. Powers hat also bei großen Konferenzen den ersten Satz gesagt und dann hörte man nur den Übersetzer. Der hat irgendwie eine Stimmschwierigkeit, der flüsterte dann nur so. Und der kam, hat aber deutlich geredet, was er meint. Er sagt, wenn man das mit einer Lampe vergleicht, dann würde er sagen, also die Schrift 100% und ich glaube, Ellen White hat da 40% gegeben. Ich hätte noch ein paar Watt mehr genommen, aber so hat er das damals uns klargemacht. Es gibt einen Unterschied, das heißt also sola scriptura, die Texte der Tradition, das ist das, was Luther damals den Leuten klargemacht hat. Und müsste er uns das ins Stammbuch schreiben? Vielleicht. Aber wenn wir wirklich Erben der Reformation, der lutherischen Reformation sein wollen, müssen wir ein bisschen genauer hinsehen. Es wäre ja auch zu fragen, in dem Zusammenhang, nur das verbietet sich aus Zeitgründen, sind wir nicht vielleicht eher Erben Calvins oder Zwinglis? Ja, da sind ja auch Strömungen in unsere Kirche eingedrungen, die also mit dem Luthertum ja so ihre Schwierigkeiten haben. Aber mein Eindruck ist, dass in weiten Teilen Deutschlands, vor allen Dingen also in Norddeutschland, auch Mittel- und Ostdeutschland, das lutherische Erbe lebendig ist. Ich denke, das hängt auch zusammen mit der Ausbildung unserer Prediger in Friedensau. Als ich also in die Gemeinde kam, hatten wir alles eben, wie gesagt, Prediger aus Friedensau. Die haben uns da schon das lutherische Erbe deutlich gemacht. Aber der von den USA geprägte Adventismus ist doch stärker von Calvin und Zwingli geprägt. Das müssen wir einfach feststellen. Aber das ist hier nicht mein Thema. Diese Teilthemen haben es natürlich in sich. Man könnte über manches, was Luther so gesagt hat, jetzt ausführlich reden, aber ich möchte heute etwas anderes machen. Wenn ich alle theologischen Veränderungen, die durch Luther bewirkt worden sind, auf eine Formel bringen sollte, dann ergibt sich ein einfacher Satz, nämlich: Luther hat einen neuen Blick gewagt. einen neuen Blick gewahrt auf Bibeltexte, auf die Tradition, auf die Geschichte, auf die Gesellschaft. Eigentlich überall, wo er hinschaute, hat er mit einem neuen Blick die Situation gesehen. Also könnte der Satz, den Luther der Adventgemeinde ins Stammbuch schreiben sollte, wie folgt lauten: Wagt einen neuen Blick. Erben der Reformation, wagt einen neuen Blick. Sind wir bereit, einen neuen Blick zu riskieren? Und zwar einen radikal neuen Blick auf Bibeltexte, auf unsere theologische Tradition, von mir aus auch auf Geschichte und Gesellschaft, so wie das Luther gemacht hat. Versuchen wir es einmal. Und damit bin ich eigentlich jetzt so, gehe ich etwas ab vom kirchengeschichtlichen Kontext, möchte mit euch einfach mal probieren, ob das geht, einen neuen Blick zu wagen. Adventisten haben eine Grundstimmung verinnerlicht, nämlich es geht dem Ende zu. Das heißt konkret, es wird immer schlechter. Die Kriminalitätsrate steigt, die Erdbeben nehmen zu, das Klima wird bedrohlich, die Kriege nehmen kein Ende, die halbe Welt scheint auf der Flucht zu sein, die alten Normen und Werte verlieren ihre Gültigkeit, die Familie, auch die bewährten Formen der Ehe zerbröseln, alles löst sich auf, das Ende ist in Sicht. Wozu sich also noch um Klimawandel kümmern? Je schneller der Kollaps kommt, desto besser. Im Juniheft von Adventisten heute konnte man eine Andacht von Ted Wilson lesen, die klar, eindeutig folgende Reihenfolge skizziert. Jetzt kommt die Sichtung und wir müssen um die Ausgießung des Spätregens bitten. Das Ende wird unmittelbar folgen. So in etwa lautet bekanntlich ja die Formel der sogenannten Last Generation Theologie. Jetzt ist es soweit, Christus kommt. Luther wagte einen neuen Blick auf Bibeltexte und ich möchte jetzt konkret werden. Wir lesen und predigen gern und oft über Matthäus 24. Haben wir aber dabei nicht doch schon so etwas wie einen Tunnelblick entwickelt? Kapitel 24 ist ja eines der längsten Kapitel im Neuen Testament. Und wir sprechen fast ausschließlich von den Versen 1 bis 32. Da ist von Kriegen und Kriegsgeschrei die Rede, von Hungersnot und Erdbeben, von Verfolgung, Abfall, von falschen Propheten, falschen Christussen, von Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Und das alles lässt uns vermuten, vor der Wiederkunft Jesu geht alles steil bergab. Es wird immer chaotischer. Und das in jeder Hinsicht. Das ist der Grundtenor vieler adventistischer Verkündigungen. Wir sollen uns auf das baldige Ende dieses Äons vorbereiten, weil die Zeichen eine eindeutige Aussage zu machen schienen. Meine Großmutter war eine tiefgläubige Adventistin und die hat mir in ihrer Heimatgemeinde in Berlin-Wedding noch zwei alte Schwestern gezeigt. Die haben ihre Möbel verschenkt, die haben ihre Kinder nicht in die Schule geschickt, die haben keine Versicherungen mehr bezahlt, weil sie überzeugt waren, jetzt ist es soweit. Das war die große Weltwirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit in Deutschland und so hat man das damals verkündet, jetzt ist es soweit. Auch meine Eltern sind eigentlich enttäuscht gestorben, sind beide 100 Jahre geworden, aber haben irgendwie doch von der Verkündigung her den Eindruck gehabt, also jetzt ist es soweit. Und wir haben eben auch die Texte aus Matthäus 24. Wenn wir jetzt Vers 34 lesen, wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Jesus formuliert diese Aussage, das ist nicht irgendein Prophet oder Apostel, das ist seine persönliche Meinung. Ich kann mit diesem Text eigentlich noch nichts anfangen. Denn die Menschen sind ja alle gestorben damals. Die Stellung zu verschiedenen Themen, auch zur bevorstehenden Flucht aus Jerusalem, da äußert sich Jesus ja sehr konkret. Betet, dass das nicht am Sabbat ist oder dass es im Winter ist und dass die Schwangeren da ein Problem haben. Aber er sagt dann auch in Vers 30, sie werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das heißt also, er bezieht das ja schon auch auf das Ende dieses Äons. Jesus hat also seine Rede offensichtlich in bestimmte Zeitepochen geteilt. Uns interessieren jetzt in diesem Zusammenhang, wenn wir vom Ende der Welt sprechen, und also von der Wiederkunft Christi, vor allen Dingen die Verse dann ab Vers 36. Die Jünger hatten ihm ja zwei Fragen gestellt. Einmal wollten sie wissen, wann der Tempel zerstört wird. Das war ja die Ausgangssituation, nicht? Sie sind da in Jerusalem und die Jünger sagen, ist das nicht ein toller Tempel hier? Und er sollte nun in Bewunderung ausbrechen. Und was sagt Jesus? Da wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Das war natürlich für die Jünger eine schockierende Information. Und jetzt wollen sie wissen, ja, wann wird das sein? Und dann fragen sie natürlich auch, wann ist das Ende der Welt? Und auf diese Frage antwortet Jesus wie folgt. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater. Aber gleich wie es zur Zeit Noahs war, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah zur Arche einging und achteten es nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle, einer wird angenommen, die andere wird verlassen werden. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn der Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen sollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. In meiner Sprache sind die entscheidenden Aussagen vielleicht so zu formulieren: Wenn Christus kommt, werden ganz normale Verhältnisse herrschen. Auf dem Felde, das heißt, einer arbeitet im Büro oder am Fließband, an der Mühle mahlen, das heißt, da ist jemand, der bereitet das Mittagessen vor, oder andere bringen die Kinder ins Bett. Das heißt, hier wird ein Blick geöffnet auf die Situation, wenn die Geschichte zu Ende ist. Wenn also Christus wirklich wiederkommt, konkret, dann kann es sein, dass in bestimmten Regionen dieser Erde völlig normale Verhältnisse herrschen. Einige werden die Kinder ins Bett bringen, einige werden das Mittagessen vorbereiten, einige sitzen im Büro oder arbeiten am Fließband. Das ist das, was hier eben in der damaligen Sprache auf dem Felde oder an der Mühle. Das ist ein Gedanke, der uns ungewöhnlich erscheint. Wir wollen ja versuchen, einen neuen Blick zu entwickeln. Luther schreibt uns ins Stammbuch, wagt einen neuen Blick. Wir haben immer, wenn wir von Wiederkunft Christi reden, immer das Gefühl, Kriege, Kriegsgeschrei, Erdbeben und all solche schlimmen Dinge. Und jetzt sagt Jesus, das ist noch nicht das Ende, sondern so wird es sein. Hier sind also Aussagen, die uns einen ganz anderen Blickwinkel eröffnen. Das sind keine Katastrophenbilder. Und deshalb frage ich euch allen Ernstes, ist das ein erlaubter Blick, ein zulässiger Blick? Ist auf jeden Fall ein anderer, ein neuer. Wagen wir diesen neuen Blick? Also wenden wir uns damit ja von diesem uns so geläufigen Endzeitszenarium ab. Dieses Endzeitszenario ist ja so, dass wir immer nur auf schlimme Zeiten warten. Ich mute euch hier einiges zu. Die klare Abfolge der Ereignisse sind uns ja irgendwie geläufig. Nicht? Wir kennen die apokalyptischen Reiter, die Posaunen, die Plagen. Wir haben da eine bestimmte Reihenfolge erarbeitet. Und die Wiederkunft Jesu hat da einen bestimmten zeitlichen Platz. Nicht früher und nicht später. Ich sage das jetzt nicht ironisch. Wenn das stimmt, dass normale Verhältnisse herrschen können und Jesus diesen Äon beendet, könnte es dann sein, dass bibelfeste Adventisten sagen, stopp, lieber Herr, das geht noch nicht. Da sind noch die Auswirkungen der sieben Plagen abzuwarten oder irgendwelcher Posaunen oder Reiter. Wir haben das ja alles irgendwie ausgelegt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich möchte niemanden verunsichern. Ihr habt das vielleicht so fest in euch drin, dass so bestimmte Abfolgen sind und dann kann Jesus ja nicht in diesem Augenblick kommen, sondern da muss erst mal einiges noch passieren. Und ich sage euch das deshalb, weil ich das selbst getestet habe in manchen Gemeinden. Ich habe sich einfach gefragt, könnte Jesus jetzt kommen? Und die überwiegende Mehrzahl sagt, nein, da muss das und das und das, das haben wir ja verinnerlicht, das muss erst noch passieren. Meine Frau und ich, wir sind gern und oft verreist. Und wir waren mehrmals in Südafrika. Und bei einem Besuch hat der Reiseleiter, der uns da durch die Stadt führte, Johannesburg, gefragt, haben Sie Interesse, auch nach Soweto zu kommen? Nun hatte ich durch die Medien von Soweto ein ganz bestimmtes Bild. Aufstände, Schlachten mit der Polizei, brennende Autoreifen. Also ich dachte, naja, also jetzt nach Soweto. Und habe ihm das auch so angedeutet. Ach, sagt er, kommen Sie mal mit. Und dann gab es so etwas wie einen Bildersturz bei mir. Ich habe eine bestimmte Vorstellung von Soweto gehabt. Die habe ich durch die Fernsehinformationen in meinem Kopf entwickelt. Die hatten sich verfestigt. Und da komme ich in eine Stadt, natürlich gibt es da auch schlimme Ecken, keine Frage. Da gibt es auch die großen Slums, wo es sicherlich nicht ratsam ist, als Europäer da abends spazieren zu gehen. Aber ich habe eben das ganze Soweto gesehen, die herrlichen Parkanlagen, die Villenviertel, nicht nur die Villa von Nelson Mandela. Da ist das größte Krankenhaus in Südafrika mit 5000 Betten. Reiche Amerikaner lassen sich einfliegen, um da behandelt zu werden. Das ist auch Soweto. Das heißt, ich hatte etwas verinnerlicht durch eben die Medien und stelle fest, die Realität ist eine ganz andere. Zur Zeit Jesu hatten die Jünger verinnerlicht, wie es sein wird, wenn das Reich Gottes konkret in ihrer Zeit durch den Messias errichtet wird. Die Römer vertreiben. Ich habe das heute Morgen in der Predigt angedeutet, dann werden die Jünger die entscheidenden Posten bekommen. Das hatten sie verinnerlicht und die haben das verinnerlicht bis zur Himmelfahrt. Wenn ihr Apostelgeschichte 1 mal lest, die spüren, jetzt passiert irgendwas. Und dann sagen sie, ist es jetzt soweit? Wirst du jetzt das Reich aufrichten? In meiner Sprache heißt das, wirst du jetzt die Urkunden verteilen? Wer wird denn nun Ministerpräsident und wer wird Finanzminister? Ist es jetzt soweit? Und davor lese ich, Jesus zeigte sich ihnen 40 Tage nach seiner Auferstehung und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Der größte Evangelist, der größte Lehrer aller Zeiten hat diesen Jüngern nach 3,5 Jahren auch nochmal 40 Tage Nachhilfeunterricht gegeben. Und was hatten sie kapiert? Nichts. Das war so fest in ihren Köpfen. Erst im Nachhinein, wenn ihr mal die Pfingstpredigt des Petrus lest, da können sie die Texte richtig deuten. Das heißt also, wir stehen jetzt vor der Gefahr, dass wir ganz bestimmte Bilder verinnerlicht haben, auch biblische Bilder, und müssen uns jetzt fragen, wenn wir einen neuen Blick wagen, ist das die Realität? Oder ist das, was Jesus hier am Ende seiner großen Rede sagt, nicht doch auch etwas, worüber wir nachdenken sollten, dass da völlig normale Verhältnisse herrschen? Die Jünger konnten damals ihre irrige Auffassung korrigieren. Wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, können wir nichts mehr korrigieren. Wir können da nicht sagen, oh, was ist denn da mit den Posaunen und was ist da mit den Reitern und was ist da mit den Plagen? Ich habe großen Respekt vor dem, was unsere Vorväter hier erarbeitet haben. Aber es muss erlaubt sein, dass man auf den Prüfstand zu stellen. Deshalb habe ich als Text für unser Stammbuch von Luther gesagt, einen neuen Blick. Unsere Medien haben, wie gesagt, damals ein total verfälschtes Bild vermittelt. Und ich habe durch Erfahrung ein neues Bild von Soweto bekommen. Und wenn wir das jetzt auf die Wirklichkeit anwenden, ich frage euch, wird denn alles wirklich immer schlechter? Ich habe den Eindruck, uns hier in Mitteleuropa ist es noch nie so gut gegangen wie heute. Guckt doch mal eure Rentenbescheide an, eure Lohnzettel. Ich habe Matthias Horrex gelesen. Matthias Horrex ist wohl der bekannteste Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum. Der schreibt, weniger als 10 der heute rund 190 Länder auf dieser Erde haben in den letzten Jahrzehnten Wohlstandsverluste erlitten. Das heißt, allen anderen ging es von Jahr zu Jahr besser. Das ist eine Realität. Oder er schreibt, allen Befürchtungen zum Trotz leben wir im größten globalen Prosperitätsboom aller Zeiten, also Wohlstandsboom. Dass dieser Wohlstand immer noch ungleich verteilt ist, global gesehen, das ist richtig. Aber wir müssen das eben auch global sehen können. Er existiert nämlich. Und dieser Wohlstand, den wir im Augenblick erleben, hat Auswirkungen auf vielen Gebieten. Die Bildung steigt in einem ungeheuren Tempo. Es gab noch nie so viele Menschen auf dieser Erde, die lesen und schreiben konnten. Die Lebenserwartung ist deutlich gestiegen, auch im globalen Durchschnitt. Zum Beispiel die Lebenserwartung in Vietnam ist genauso hoch wie in den USA. Wer weiß das schon? Oder in Deutschland gab es 2011 5.100-Jährige. 1960 waren es nur 500. Von 500 auf 5.000. Und für das Jahr 2050 werden es 50.000 sein. Das heißt, um uns herum verändert sich die Situation. In Frankreich werden es sogar um diesen Zeitpunkt 180.000 sein. Warum die mehr 100-Jährige haben, weiß ich auch nicht, aber so sind die Zahlen nun mal. Und nehmen wir ein anderes Beispiel. Ja? Jetzt weiß ich wieder, was ihr denkt, aber das stimmt nicht. Nehmen wir ein anderes Beispiel, die Flüchtlingswelle. Also ich bin immer dabei, die Reifen von Soweto auszutauschen mit der Wirklichkeit, dass wir wissen, was wir hier machen gerade. Noch im späten 19. Jahrhundert emigrierten rund 15% der Schweden, Iren, Schotten, Italiener pro Jahrzehnt. 15% pro Jahrzehnt. Viel mehr Menschen als heutzutage verließen damals ihr Land, ihre Region, um sich dauerhaft woanders niederzulassen. Die Meinung, dass es noch nie so viele Flüchtlinge und Migranten gab wie heute, ist schlichtweg Unsinn. Eher ist das Gegenteil der Fall. Noch nie konnten so viele Menschen an den Orten bleiben, wo sie sind. Natürlich gibt es immer Wellenbewegungen. Und die Länder, die jetzt gerade Flüchtlinge aufnehmen müssen, haben große Probleme. Aber wir müssen das global sehen. Da haben noch nie so viele Menschen da bleiben können, wo sie im Augenblick sind. Wenn wir das auf die Gesamtbevölkerung der Erde beziehen, bleibt das Flüchtlingsproblem relativ unbedeutend. Wir haben zurzeit etwa 7,5 Milliarden Menschen. Wenn ich jetzt 200.000 Flüchtlinge aufnehme, dann bewegen wir uns in einem Zeitraum oder einem Prozentsatz von 0,3%. Das heißt, wir müssen die Relationen richtig sehen. Und ich wiederhole, wir sehen immer nur jetzt das Problem. Das sind die brennenden Reifen von Soweto. Aber die Realität ist eine andere. Auch die Anzahl der Kriegs- und Gewalttoten hat sich in einem halben Jahrhundert, im letzten halben Jahrhundert deutlich verringert, trotz der Anschläge zurzeit. Wir müssen das global sehen. Wir hier in Mitteleuropa leben doch in einer friedlichen Nische der Weltgeschichte. Wir haben noch nie eine so lange Friedensepoche gehabt wie zur Zeit. Die anderen Zwischenräume zwischen 1870, 71, 1914, 18 und dann 1935, 45, das sind alles kürzere Zeitepochen gewesen. Wir haben noch nie eine so lange Friedensepoche gehabt. Hier wachsen jetzt Generationen bei uns heran, die wissen gar nicht, was Krieg ist. Die wissen nicht, was Hunger ist. Die wissen nicht, was Verfolgung, also Flüchtlinge anbetrifft. Ich habe noch gehungert. Ich habe noch die Bombennächte in Berlin miterlebt. Aber wir sterben aus. Wenn ich im Unterricht über das, im Fach Gemeinschaftskunde über das Dritte Reich gesprochen habe und habe dann von meinen Erfahrungen erzählt im Dritten Reich, habe selten so aufmerksame junge Leute gehabt, die das nicht wissen können, weil sie es nicht erlebt haben. Meine Enkeltochter hat oft gesagt, Opa, erzähl doch mal was vom Krieg. Ja, ich war nicht Soldat, aber ich habe die Kriegszeit erlebt. Oder die Nachkriegszeit, wie ich dann versucht habe, mein Vater war vermisst in Russland und ich musste also praktisch die Familie ernähren. Irgendwo mussten wir was zu essen herholen. Das sind alles so Dinge, die hat man dann der nächsten Generation, der übernächsten Generation versucht zu vermitteln. Aber das ist eine andere Zeit, in der die jungen Leute heute aufwachsen. Wie gesagt, wir sehen halt immer nur die vielen brennenden Reifen, aber nicht die Villen und Krankenhäuser in Soweto. Horx schreibt an einer Stelle, wir entwickeln eine weltanschauliche These, ein Weltbild und dann selektieren wir nur noch Informationen, die in dieses Weltbild passen. Das klappt immer. Man muss ja nur die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher einschalten. Sich an den endlosen Strom der ideologischen Vereinfachung anschließen, der durch die Nervenbahnen unserer medialen Welt pulsiert und der nur eine einzige Behauptung kennt, es wird immer schlimmer. Das schreibt Horx. Das ist das, was viele Menschen eben empfinden durch die Auswahl der Medien. Wenn ihr mal mit Journalisten sprecht, ab wann ist eine Meldung, dass man sie melden kann? Ich glaube, ab 3 Toten oder so. Also ab einer bestimmten Anzahl von Toten ist es überhaupt erst eine Meldung. Positive Berichte werden ganz, ganz selten. Das heißt, wir haben einen Tunnelblick entwickelt, der sich ungefähr in dem Maße bewährt, wie wir das eben aus Matthäus 24 gelernt haben. Wir haben immer nur über Kriege und Kriegsgeschrei und Erdbeben und so weiter. Aber die Realität heute ist doch eine andere. Diesen neuen Blick, über den wir hier nachdenken, den gilt es jetzt auch zu bestätigen. Wir haben also versucht, das mal an einem Beispiel ein bisschen klarzumachen. Aber die Weltgeschichte ist ja nicht so, wie wir sie uns wünschen. Es gibt ja Kriege, es gibt Verfolgung, es gibt religiöse Verführung. Lässt sich ja ohne weiteres nachweisen. Nur, und jetzt bitte ich genau auf die Formulierung zu achten. Jesus hat diese ganzen schlimmen Dinge aufgelistet als Phänomene der Weltgeschichte. Und er sagt an einer Stelle, aber das ist noch nicht das Ende. Es gab immer Verfolgungen, von Anfang an bis heute, mit unterschiedlicher Intensität, unterschiedliche geografische Bedingungen, mal ist es hier, mal da, mal mehr, mal weniger. Aber Jesus sagt, das wird immer so sein. Und das hat nichts damit zu tun, dass das Ende vor der Tür steht. Es wird immer Erdbeben geben. Es wird immer Flutwellen geben. Wir haben mal, glaube ich, das Erdbeben von Lissabon so als besonderes Ereignis da in die Verkündigung hineingenommen. Ja, damals sind etwa zwischen 30 und 100.000 Menschen umgekommen durch das Wasser, durch den Brand und das Erdbeben, 30 bis 100.000. Und damit haben wir gesagt, hat sich dieser Text erfüllt. Ja, liebe Zeit, vor ein paar Jahren sind 230.000 Tote damals vor Sumatra ums Leben gekommen durch die große Welle, Tsunami. Das war also das Dreifache von dem, was damals passiert ist. Und sowas wird immer wieder passieren. Jesus sagt, das ist noch nicht das Ende. Solche Zustände, wie sie da geschildert werden, gehören mit zum Ablauf der Weltgeschichte. Aber es hat noch nichts mit dem Ende zu tun. Und da muss ich dann ein bisschen etwas vielleicht verdeutlichen. Wenn Jesus sagt, es wird normale Verhältnisse sein, dann ist ja immer noch die Frage, wann ist es denn nun soweit? Und die Jünger haben ihm ja diese Frage auf dem Berg da gestellt, kurz vor der Himmelfahrt. Und Jesus hat diese Frage ja so gar nicht beantwortet. Er hat nur gesagt, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde. Da sind zwei Begriffe im Griechischen, Kairos und Chronos, will ich jetzt hier nicht ausführen. Kairos ist das Datum, der glückhafte Augenblick und Chronos die Zeit im Allgemeinen. Jesus sagt, an dieser Stelle und nicht nur an dieser Stelle, auch die Apostel wiederholen das, im Thessalonicherbrief kann man das lesen, wenn ihr an die Wiederkunft Jesu denkt, bitte keinerlei Zeitvorstellung, nicht nur kein Datum, überhaupt keine Zeitvorstellung. Denn Jesus sagt, und er braucht ein Bild, und das greifen dann ja die Apostel auf, wenn der Hausvater wüsste, ja, dann würde er ja. Das heißt, hier muss der dritte Begriff erwähnt werden, der hier eine Rolle spielt, der dritte Zeitbegriff in dem Zusammenhang, das heißt Tacheus. Ihr wisst, was ein Tachometer ist. Ja, ein Tachometer sagt ja nicht, wann etwas passiert, sondern wie schnell eine Sache geht. Luther hat richtig übersetzt, Tacheus mit bald. Nur jeder, der etwas von Übersetzungen versteht, weiß, dass es neben einer philologisch richtigen Übersetzung auch eine zweite oder dritte richtige philologische Übersetzung gibt. Und du musst als Übersetzer dich entscheiden zwischen ein oder zwei oder drei Möglichkeiten, wie ist denn der Gesamtzusammenhang? Was passt denn hier am besten? Und wenn er mal Luther liest, wie er sich geäußert hat zum jüngsten Tag, da gibt es also hochinteressante Sätze bei ihm, dass dann die Rede davon, also die Leute, die mögen einen nicht mehr, also die Lieblosigkeit nimmt zu und das listet er auf. Und er hat dann den Freunden gegenüber deutlich gemacht, jetzt ist es soweit. Luther lebte in einer ganz konkreten Naherwartung. Und deshalb hat er Tacheus übersetzt mit bald. Wenn wir aber jetzt sagen, Jesus hat uns einen anderen Blick gelehrt, überraschend, wie ein Dieb in der Nacht, dann würden wir Tacheus eben nicht übersetzen mit bald, einem Zeitbegriff, sondern wir würden sagen, plötzlich, unerwartet, so kommt ein Dieb. Und Jesus gebraucht ja dieses Bild, um uns klarzumachen, ja, ich kann jederzeit kommen. Ich kann jederzeit, und das ist Sache des Vaters, weder die Engel noch der Sohn wissen, wann es soweit ist. Und glaubt mir eins, der Vater im Himmel richtet sich nicht nach der adventistischen Auslegung der sieben Plagen, sondern er hat sich das vorbehalten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt er, jetzt ist es soweit. Und dann wird dieser Äon, diese Zeit, beendet sein. Und jetzt kommt etwas, was euch vielleicht erschrecken mag. Ich persönlich entnehme diesen Texten und glaube fest, dass Jesus jederzeit kommen kann. Jetzt auch. Jetzt kann sich der Himmel öffnen. Und er ist da. Das entnehme ich diesen Texten. Luther hat uns ein Stammbuch geschrieben, wagt einen neuen Blick. Auch wenn es euch jetzt vielleicht unheimlich vorkommt, nachdem ich das so erkannt habe, hat sich mein Leben verändert. Wenn ich Autobahn fahre, denke ich an dies und jenes. Aber manchmal überkommt es mich auch. Plötzlich öffnet sich der Himmel. Das ist ein so tröstlicher Augenblick, wenn man daran denkt, dass Jesus jederzeit, er hat gesagt, weder Zeit noch Stunde, kein Datum, keine Zeit. Und er hat gesagt, wie ein Dieb in der Nacht, Tacheus meint plötzlich, unerwartet, schnell, ist er da. Und ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe, ich habe großen Respekt vor den Auslegungen unserer Glaubensvorväter, was sie da alles so ausgelesen haben aus den Texten. Alles in Ordnung, kann auch so bleiben, will ich gar nicht verändern. Nur es muss erlaubt sein, auch eine Alternative zu denken. Und deshalb habe ich heute für euch einen Text gewählt oder eine Überschrift, was würde Luther den Adventisten heute ins Stammbuch schreiben? Nämlich, wagt einen neuen Blick auf die Gesellschaft, auf die Geschichte und auch auf die Bibeltexte. Und dann wird es wieder spannend. Dann auf einmal geraten viele liebgewordene Vorstellungen ins Wanken. Aber nicht, weil das jetzt zerstört wird, sondern ersetzt wird durch etwas Besseres. Wenn ich weiß, dass Jesus jederzeit kommen kann, nicht, weil ich jetzt vielleicht gleich sterben könnte, das ist nicht gemeint, dann ist ja auch der nächste Augenblick Wiederkunft Christi. Nein, ich denke wirklich konkret Einbruch des Reiches Gottes hier auf dieser Erde. Das heißt, aus der üblichen Naherwartung wird eine Jetzt-Erwartung. Und diese Jetzt-Erwartung hat Folgen. Jesus sagt, seid bereit. Diese Stets-Bereitschaft kann uns ja Angst machen, nicht? Stets-Bereitschaft könnte immer bedeuten, also ich muss aufpassen, dass ich jetzt nichts falsch mache, wenn Christus jederzeit kommen kann und ich habe noch irgendeine Schuld, die nicht getilgt ist, dann wird es ja katastrophal. Schwestern und Brüder und ihr Freunde, ich habe noch als junger Mann Predigten gehört, da hat man mir gesagt, in diesem Augenblick könnte dein Name im Himmel vorgelesen werden und dann wird dein Fall verhandelt. Ja, woher hat man denn solch eine Vorstellung? Versteht ihr, was ich meine? Da wird nicht irgendwo ein Fall verhandelt. Ich habe euch heute in der Predigt gesagt, Johannes 5, der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben mit durchgedrungen. Es gibt eine durchaus biblisch begründete Gerichtsbotschaft. Lest mal das, was bei den drei Engeln da steht in Offenbarung 14. Keine Frage, es gibt eine Gerichtsbotschaft. Aber wem gilt diese Gerichtsbotschaft? Doch den Ungläubigen. Die Ungläubigen werden gerichtet. Das ist das, was die Bibel sagt. Als Gläubiger bin ich schon befreit. Ihr müsst bei diesem ganzen Gedankengang auch das US-amerikanische Gerichtswesen kennen. Die Amerikaner haben einen sogenannten Untersuchungsrichter. Der entscheidet erstmal, ob überhaupt ein Prozess eröffnet wird. Und wenn der sagt, nein, gibt's nichts. Und mein Untersuchungsrichter hat für mich längst entschieden, gibt keinen Prozess. Dreh ist durch, alles vorbei, kein Urteil, kein Prozess. Und wenn du das glauben kannst, dann lebst du anders. Dann bist du ein fröhlicher Christ. Es ist so, dass du auch Probleme hast, keine Frage. Ich habe manches aus meinem Leben, könnte ich erzählen, wo ich wirklich, naja, gelitten habe. Nicht? Nicht nur, weil ich Angestellter des Werkes bin, da hat man auch manchmal gelitten, aber auch so körperlich oder privat oder wie das manchmal so ist, man hat bestimmte Pläne, alles geht schief. Nein, das meine ich nicht, sondern ich meine so meine christliche Grundeinstellung. Angst ist mir völlig fremd in diesem Zusammenhang. Sondern diese Fröhlichkeit, diese frohe Erwartung, das ist das, was Luther dir ins Stammbuch schreibt. Einen neuen Blick. Du bist dabei, eine normale Tätigkeit an der Mühle oder auf dem Feld, sagt Jesus in Matthäus 24. Und wir haben gesagt, zu Hause oder in der Fabrik oder im Büro. Und mitten hinein kommt er. Und ich denke, das ist etwas, was wir uns gönnen sollten. Wir haben diesen Blick gewagt und festgestellt, dass wir uns nicht weiter von den Medien manipulieren lassen sollten. Und damit ist nicht nur das Fernsehen und die Zeitung gemeint, sondern alle Arten von Publikationen, auch religiöse Bücher, Aufsätze, Reden. Lassen uns nicht manipulieren. Wir sind mutig dabei, den Tunnelblick zu bekämpfen, der uns hindert, Bibeltexte neu zu verstehen. Dabei wollen wir behutsam sein, demütig bleiben und liebevoll miteinander umgehen. Wenn wir so vielleicht hier und da eine neue Einsicht gewinnen, dann wollen wir daraus nicht ein Streitthema machen. Wer meint, er bleibt bei dem Katastrophenfahrplan, ist auch ein guter Adventist, keine Frage. Wer aber meint, diesen Katastrophenfahrplan nicht mehr zu brauchen, auch der sollte in unserer Gemeinde geachtet sein. Als Adventgemeinde, denke ich, haben wir von Anfang an immer uns bemüht, Neues zu erforschen. Wir wollten auch tolerant sein im Umgang miteinander. Wenn der Ellen White manchmal so den Briefen liest, wie oft musste sie kämpfen gegen ja, hartherzige Brüder, die da also auch andere dann abgekanzelt haben. Wir haben keine menschliche Autorität, die uns sagen muss oder kann, was wir glauben müssen oder nicht. Wir sind eine der Wahrheit verpflichtete Kirche. Und Wahrheit ist für uns keine theologische Einsicht, sondern eine Person. Jesus Christus. Und insofern bin ich meinem Gewissen verpflichtet, genau wie Luther. Keinem Papst, hat er gesagt, keinem Konzil, keinem Kaiser, keinem Fürsten. Und wir aktualisieren, sagen, keinem Prediger, keinem Vorsteher, keiner Generalkonferenz, keinem Beschluss irgendeines Gremiums. Du stehst mit deiner Gewissensentscheidung allein vor Gott. So hat das Luther gehalten und so halte ich das bis heute. Damit habe ich fast 70 Jahre Gemeindezugehörigkeit durchlebt. So werde ich es auch bis zum Ende halten. Bis zum Ende meines Lebens oder bis zum Ende dieses Äons. Vielleicht erlebe ich es ja. Das wäre schön. Danke.